Ja, schönen guten Tag zusammen. Möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Heute geht es, wie Sie wissen, um das Thema, wie man von Seiten des Labors die viralen Hepatitiden diagnostiziert. Gut, steigen wir mal ein in dieses Thema. Zunächst ist es so, was Leberentzündungen angeht, dass man da, was die viralen Hepatitiden angeht, zunächst mal wissen muss, dass es 5 sogenannte primärhepatotope Viren halt gibt. Das ist die Hepatitis A, B, C, das Delta-Virus und die Hepatitis E. Und des Weiteren ist es dann allerdings so, dass eine ganze Reihe anderer Viren das auch mal sekundär halt machen können. Zunächst einmal ist es so, dass diese Viren auszeichnet, dass sie eine sehr, sehr hohe Affinität zum Lebergewebe halt haben. Das heißt, wenn sie sich im Körper befinden, dann kann man davon ausgehen, zu 100%, dass sie halt die Leberzellen halt infizieren werden. Und das machen sie relativ schnell, meistens aus voller Gesundheit heraus. Und alle Leberzellen sind schlagartig halt betroffen. Das heißt, man kann sagen, die Leber ist diffus infiziert von diesen primärhepatotopen Viren. Ganz im Gegensatz zu Bakterien oder einigen Parasiten, die das mehr lokalisiert halt machen, dann Abszesse beispielsweise bilden, seien es Bakterien oder seien es Amöben oder der Hundebandwurm zum Beispiel. Und diese Hepatitiden A bis E, da kann man sagen, was virale Hepatitiden angeht, zu 95% sind die jetzt verursacht, sind die ursächlich dafür, dass die Leber viral infiziert ist. Gut, dann ist es so, dass diese Virusinfektionen, wenn sie vorliegen, nicht dazu führen, dass man gegen die anderen Viren halt sich immunisiert, dass man halt dagegen geschützt ist, also keine Kurzreaktivität. Sie können also nacheinander diese ganz verschiedenen Erreger im Körper halt haben und diese verschiedenen Viruserkrankungen halt durchlaufen. Dann des Weiteren ist zunächst mal festzustellen, dass die Hepatitis A und E, die wird halt fäkal-oral übertragen. Wir haben meistens nur sehr, sehr geringe Viruskonzentrationen im Blut, auch für wenige Stunden nur. Und auf diese Art und Weise wird man typischerweise nicht angesteckt. Das führt dann dazu, dass eine akute Hepatitis halt auftreten kann. In vielen Fällen bei Kindern ist das auch asymptomatisch, dass man es gar nicht wahrnimmt. Niemals beobachtet man, dass bei einer Hepatitis A, aber auch der Hepatitis E, daraus dann chronische Zustände erwachsen, dass also die Patienten zu Virusträgern werden und sich selber chronifiziert halt gefährden oder halt andere anstecken können. Wenn Sie eine Hepatitis A oder E-Infektion durchlaufen haben, dann haben Sie eine lebenslange Immunität. Das gilt nicht ganz so ausgeprägt für den Fall, wenn halt eine Impfung noch vorliegt. Da geht man im Allgemeinen davon aus, dass wir für 10 Jahre dann halt geschützt sind. Und dann, was in der Medizin eine sehr große Rolle spielt, das sind halt die Viren, die parenteral, also durch Blutprodukte oder aber auch wenn sie sich stechen oder schneiden, halt übertragen werden können, Hepatitis B, C und das Delta-Virus. Die machen im Allgemeinen, also können die eine akute Hepatitis machen, ebenfalls häufig asymptomatisch das Ganze. Sehr selten nur führt das in der akuten Phase dann dazu, dass sie fulminant verlaufen, dass die Patienten versterben. Allerdings ist das anders bei Patienten, die immunschwach sind oder auch bei Schwangeren. Da haben wir relativ hohe Todesraten leider zu beklagen. Und relativ häufig ist es so dann, dass der Körper diese Viren halt nicht eliminieren kann und die Patienten werden zu chronischen Trägern. Das ist besonders ausgeprägt bei der Hepatitis C. Und gerade bei denjenigen, die keine Klinik haben, die ein schwaches Immunsystem wohl auch haben, die werden relativ häufig zu Virusträgern. Wenn man also nachweist, dass jemand sich mal infiziert hatte mit dem Hepatitis C-Virus spontan, ist es so, dass fast 80% der Betroffenen diese Viren nicht eliminieren können. Sehr wohl, wenn die therapiert werden, dann gelingt das heute in einer sehr effektiven Art und Weise. Gut, und dann hat man sich vor Augen zu halten, dass andere Infektionserreger ebenfalls die Leber halt infizieren können. Da sind es zunächst mal, was virale Erreger angeht, verschiedene Herpesviren, die Sie hier gelistet sehen, das Epstein-Barr-Virus, das Zytomegalie-Virus, das auch bei gesunden Patienten. Anders ist es beim Herpes-Simplex-Virus oder Varicellen-Zoster-Virus. Da müssen die Leute schon immunschwach sein, HIV beispielsweise haben oder Schwangere werden da häufiger mal von betroffen, dass also sekundär denn die Leber befallen wird. Und in den Zeiten, wo heute sehr viele halt reisen, global unterwegs sind, muss man immer auch daran denken, dass aus den Tropen man sich mal so Dinge wie das Virus vom Gelbfieber oder andere halt akquirieren könnte. Das sind also nur exemplarisch hier mal 2 Geschichten gelistet. Und wenn Sie dann des Weiteren sich Gedanken machen, welche Erreger könnten vielleicht noch vorliegen, relativ häufig sieht man dann, was Bakterien angeht, Leptospiren, das sind so kleine spiralartige Bakterien und die haben eine sehr, sehr hohe Affinität zur Leber, aber auch zur Niere, verursachen den sogenannten Morbus Weil und sehr häufig versterben die Patienten dann auch per akut an dieser Erkrankung. Und letztendlich, was das Parasitäre angeht, da wissen Sie, Plasmodien haben eine hohe Affinität zur Leber, aber auch Amöben, die bilden halt Abszesse dann oder hier der Hundebankwurm. Also das sind so die verschiedenen Differentialdiagnosen, was das Infektionsdiagnostische angeht, die man mal vor Augen haben muss. Und letztendlich kann es natürlich auch immer andere Ursachen haben, dass toxische Komponenten im Hintergrund eine Rolle spielen oder aber, wie wir es in der vergangenen Vorlesung zur Leber schon gehört hatten, verschiedene Autoimmunerkrankungen oder angeborene Stoffwechselerkrankungen wie die Hämochromatose, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und ähnliche Erkrankungen. Gut, dann bei diesen Viruserkrankungen, da taucht der Begriff der Tropie halt auf. Das versteht man da im engeren Sinne drunter. Das heißt, die Viren haben eine sehr viel höhere Affinität als andere Erreger, sich sehr spezifisch an bestimmte Zellen, Gewebe oder Organe halt anzuheften und diese Organe oder Gewebe zu infizieren. Denken Sie, was eine hohe Zellaffinität angeht, mal an HIV, da wissen Sie ja, dass die T-Helferzellen da über diesen CD4-Rezeptor infiziert werden. Oder was Gewebeaffinität angeht, denken Sie an respiratorische Viren, die also eine hohe Affinität zum Respirationstrakt haben. Oder Organotropie, denken Sie mal an Herpes labilaris oder genitalis. Da sind also ganz speziell von diesen verschiedenen Subtypen nur die Lippen oder der Genitalbereich halt mal von betroffen. Gut, und wie gesagt, bei diesen primärhepatotopen Viren ist es dann so, dass immer die Leber eigentlich zu 100% davon infiziert wird und selten dann Lymphknoten, Tonsillen und Milz, etwa zu 10%. Und um ein Gegenbeispiel zu bringen, wo das mal genau andersrum aussieht, das wäre eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, verursacht diese Kissing-Disease-Erkrankung oder Studentenkusskrankheit. Und da sind dann immer die Lymphknoten, vor allen Dingen Tonsillen, betroffen zu 100% und umgekehrt im Hintergrund mal zu etwa 10-15% hat die Leber. Ja, daran sehen Sie also im Grunde genommen, wie hoch und spezifisch diese Affinität dieser Viren halt sein kann. Hier kurze Illustration nochmal zu der Kissing-Disease-Erkrankung und hochkontaminös das Ganze. Seien Sie vorsichtig in der Karnevalszeit vor allen Dingen. Gut, akute Virushepatitis, zunächst mal die Klinik. Da kann man feststellen, dass in allermeisten Fällen das asymptomatisch verläuft. Ganz ausgeprägt ist das bei der Hepatitis A. Da sieht man in Entwicklungsländern, dass bis zum Schulalter fast alle Kinder infiziert sind, präsentieren allerdings gar keine Klinik. Aber mit labortechnischen Untersuchungen, beispielsweise Antikörpern, kann man dann eine Seronarbe aufzeigen und zeigen, dass sie das durchlaufen haben. Kinder also ganz häufig asymptomatisch und asymptomatisch, und das ist besonders kritisch zu sehen, Infektionen mit Hepatitis C. Diese Viren sind wenig immunogen, deswegen hat man auch bis heute wohl keinen Impfstoff dagegen aktiv oder passiv erarbeiten können und nicht im Angebot. Und also sehr häufig asymptomatisch, und gerade diejenigen, die keine Klinik präsentieren, haben meistens ein schwaches Immunsystem und neigen dazu, halt Virusträger zu sein, und das ist dann besonders kritisch. Die Inkubationszeiten, die unterscheiden sich jetzt. Relativ zügig läuft das noch bei einer Hepatitis A-Infektion. Da ist es häufig so, dass unmittelbar, nachdem die Leute aus den Urlaubsländern zurückkehren, sie Klinik präsentieren. Und bei Hepatitis B und C läuft das langsamer ab. Insbesondere bei Hepatitis C haben sie erst damit zu rechnen, dass nach 4 bis 6 Monaten, also in vielen Fällen erst nach 6 Monaten Klinik entsteht, aber auch die Antikörper, die halt aufzeigen können, dass eine Infektion tatsächlich dann akquiriert worden ist, die entstehen häufig erst nach 6 Monaten. Das heißt, wenn Sie sich mal gestochen, geschnitten haben bei jemandem, der eine Hepatitis C-Infektion hat, man kann erst Entwarnung geben, wenn man so über 6 Monate hinweg eine Verlaufskontrolle gemacht hat. Okay, wie sieht das aus von Seiten der Klinik? Wir haben zunächst mal dann so grippale Symptome, Fieber, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen auch, teilweise mal so ein Hautausschlag. Das ist besonders ausgeprägt, immer in den Fällen der Fall, wo die Viruskonzentrationen sehr hoch sind. Dann fallen nämlich Antigen, Antikörperkomplexe aus, und das ist ganz besonders ausgeprägt bei Hepatitis B, hat also quasi einen leichten pathognomischen Charakter oder eine Bedeutung halt auch. Gut, und dann sehen wir, nachdem diese erste Woche, dieses Vorstadium, da was grippeartig imponiert und auch häufig mit der Grippe verwechselt wird, dann das Stadium der Organmanifestation. Das dauert dann auch länger, 1 bis 2 Monate im Durchschnitt. Und da ist die Leber dann betroffen. Die Leber, da findet eine Entzündung statt, ein Abwehrkampf, die ist dann geschwollen, die ist schmerzhaft. Also die tut dann auch spontan oder wenn sie die untersuchen hat, schmerzt die. Und wir sehen dann, dass die Patienten halt gelb werden und einen Ikterus entwickeln. Zunächst mal ist es so, dieser Ikterus hat den Hintergrund, dass wenn die Leber halt infiziert ist und eine Entzündung abläuft, dass die Leberzellen sehr wohl noch in der Lage sind, das Bilirubin wasserlöslich zu machen durch Glukuronidierung und Sulfatierung. Und da hat sie also eine extreme Reservekapazität, ist typischerweise nur zu etwa 10% gefordert. Und das ist jetzt nicht limitierend. Also sie kann das wasserlöslich machen, wasserlösliches Bilirubin, sogenanntes direktes Bilirubin entsteht noch. Aber die Entzündung führt dazu, dass die Leber schwillt, nach außen und nach innen. Und dann werden die kleinen intrahepatischen Gallengänge halt blockiert. Und das führt dazu, dass Bilirubin, dieses wasserlösliche, direkte Bilirubin, nicht mehr ausgeschieden werden kann und staut sich dann den Körper zurück. Und dann werden die Leute halt gelb, das sieht man besonders frühzeitig, wenn sie bei Tageslicht die Leute mal untersuchen, sieht man am ehesten, wenn man in das Klären hineinguckt, etwa so bei 2 Milligramm pro Deziliter und etwas später, so bei 4, 5 sollten sie es dann auch auf der Haut sehen. Bei Kaukasiern zumindest, bei Chinesen könnte das mal schwieriger halt ausfallen. Aber ganz wichtig, gucken Sie das Ganze sich immer bei Tageslichtverhältnissen halt an. Und ähnlich wie das Bilirubin sich zurückstaut und diesen Ikterus verursacht, ist es so, dass die Gallensäuren halt zurückgestaut werden und ja, der Körper ja, lagert die dort dann, die Gallensalze und Säuren in der Haut aus und das führt dazu, dass die Leute über starken Juckreiz berichten oder kleine Kinder halt dadurch auffallen, dass sie sehr viele Kratzspuren halt haben, muss man halt symptomatisch behandeln. Des Weiteren ist es dann so, dass der Stuhl sehr auffällig aussieht. Der ist nämlich bei diesem Patienten mit einer viralen Hepatitis entfernt. Das liegt daran, dass normalerweise auf Bilirubin halt das Stercobilinogen entsteht. Das gibt dem Stuhl seine braune Farbe. Und wenn das weniger anfällt, dann ist er entfärbt. Man spricht davon, dass hier der Lehmfarben halt aussieht. Und der andere Punkt ist halt der, dass wenn die Gallensäuren nicht ausgeschieden werden oder nur im reduzierten Umfang, dass Fette nicht emulgiert, nicht aufgeschlüsselt werden können und deswegen haben die Patienten sehr, sehr voluminöse Fettstühle, übelst riechen sind die und die haben dann auch Fettverdauungsstörungen, also die ganzen Vitamine, das, fettlösliche Vitamine, ja, die sind dann reduziert und andere Dinge auch. Gut, also, und das wären die Phänomene, die man im Stuhl beobachten kann. Und dann letztendlich ist der Urin verändert. Der wird als dunkel beschrieben, als bierbraun. Und das liegt daran, dass das direkte Bilirubin, was jetzt nicht mehr über die Gallengänge ausgeschieden werden kann, das ist wasserlöslich, sehr klein, das kann dann über die Glomeruli ausgeschieden werden. Und deswegen sieht der Urin halt verändert aus. Aber das ist nicht alles. Man kann mit diesen Schnellstreifentesten halt nachweisen, dass dort im Urin einerseits Bilirubin vorliegt, des Weiteren aber die Substanz, die wichtig wäre zur Differentialdiagnose, das Urobilinogen. Wo kommt das her? Das wird also, wenn Bilirubin ausgeschieden wird, ebenfalls im Darm halt produziert, wird im Großen und Ganzen ausgeschieden mit dem Stuhl, aber eine gewisse Menge wird halt reabsorbiert. Und ja, unterliegt einem permanenten enterohepatischen Kreislauf. Und wenn die Leber mit ihren Ausführungsgängen halt blockiert ist, dann staut sich das immer weiter hoch, das Urobilinogen im Körper, im Blut und erscheint dann letztendlich auch im Urin. Sie sehen des Weiteren hier, dass aufgezeigt ist, dass einen ekterischen Verlauf etwa 30% der Patienten machen und einen sogenannten cholestatischen Verlauf, also wo die richtig gelb werden, die stärksten Juckreiz haben und die Cholestase anzeigenden Parameter auch zu beobachten sind, dass sie erhöht sind, noch weniger Patienten. Grundsätzlich merken sich, je schwerer der primäre, der initiale Krankheitsverlauf, desto stärker das Immunsystem, desto besser die Prognose des Patienten mittel- und langfristig. Also diejenigen, die besonders gelb werden, sehr angeschlagen sind, das sind diejenigen, die das am besten dann überwinden und am wenigsten häufig zu Virusträgern halt werden. Gut, was kann man jetzt zur Labordiagnostik des Weiteren sagen? Man wird dann, wenn man den Verdacht auf eine virale Hepatitis hat, unbedingt die Transaminasen sich mal angucken und nicht so spezielle Untersuchungen wie die Serologie primär durchführen oder aber PCR-Untersuchungen in Richtung auf Viruslast, sondern diese einfach schnell und billig durchzuführenden Laboruntersuchungen, dass die Transaminasen, GPT und GOT untersucht werden. Das ist erstmal ganz wichtig, denn wenn die im Referenzbereich halt sind, dann kann man eine derartige Erkrankung dann auch ganz schön ausschließen. Es ist so, wenn die Viren die Leber halt infizieren, geschieht das aus völliger Gesundheit, das ganze Leberparenchym liegt vor und wird dann halt entzündet und dann läuft so ein entzündlicher Reaktionstyp halt ab, das heißt, der Parameter, der dann im Vordergrund steht, das wäre die GPT, die ist typischerweise mehr erhöht als die GOT, das zeigt Ihnen also einen entzündlichen, einen nicht-nekrotischen Typus halt an und vor allen Dingen erleben Sie sehr, sehr hohe Werte. Die Werte sind also bei einer akuten Virushepatitis, was die Transaminasen angeht, häufig bei 1000 bis zu 5000 sieht man ohne weiteres mal. Und ganz wichtig für die akute virale Hepatitis, dass die GPT größer als die GOT ist und das übersetzt sich, was den Diuretis-Quotienten angeht, in dieses Verhältnis GOT zu GPT kleiner als 1. Und ganz anders sieht das jetzt aus, wenn jemand eine chronische virale Hepatitis hat, erlebt man besonders häufig bei Hepatitis C. Da warten viele, die da ein bisschen wenig oder nicht ausreichend orientiert sind, denken, da müssten auch so hohe Transaminasen halt vorliegen und das ist nicht der Fall. Die Leber ist halt über lange Zeit schon schwer geschädigt worden, da liegt gar nicht genügend Parenchym halt vor und die Erhöhungen, die wir dann finden, die sind also nur marginal ausgeprägt. Sie wissen, der Referenzwert für diese Parameter liegt bei 50 Units pro Liter, das heißt nur leicht erhöhte Werte sind typisch, teilweise liegen die auch nur im oberen Bereich des Referenzbereiches. Und hier ist dann allerdings das Phänomen, dass die GOT halt, Moment, ist das hier richtig geschrieben? Die GOT müsste dann, das ist hier falsch geschrieben, größer sein als die GPT. Und letztendlich, mathematisch dargestellt, wäre der Diuretis-Quotient dann größer halt als 1. Das Ganze zeigt Ihnen, wie gesagt, einen nekrotischen Schaden an, wenn die GOT größer als die GPT ist. Wie gesagt, hier ist ein Schreibfehler. Und das wäre typisch für eine chronische Hepatitis. Des Weiteren ist es dann so, dass man sich das Bilirubin anguckt und man wird dann, wenn das normal blande verläuft, mit relativ viel guter Prognose für den Patienten, nur das direkte Bilirubin hart erhöht finden, das wasserlösliche. Nur dann, wenn es fulminante, sehr schwerwiegende Verläufe sind, dann können die Parenchymzellen der Leber hart die Glukuronidierung nicht durchführen. Dann würden sie als Hinweis darauf, dass es ein schwerer Verlauf ist, auch das indirekte Bilirubin hart erhöht finden. Ja, dann bei einer Cholestase, die insgesamt zu begrüßen ist, das macht man daran fest, dass die Cholestase anzeigenden Parameter erhöht sind, alkalische Phosphatase etwas empfindlicher als die Gamma-GT, dafür ist die hier spezifisch für die Gallengänge und für die Leber. Und wenn man des Weiteren guckt, welche Phänomene kann man beobachten, kann man feststellen, dass das Eisen sehr stark erhöht ist im Blut und das hat den Hintergrund, dass die gesunde Leber halt Eisen in großem Umfang speichert und wenn die entzündet ist, wird das aus den Depots halt ausgeschieden. Und andererseits, wenn Sie feststellen, dass das Kupfer sehr stark erhöht ist, das liegt daran, wenn die Patienten eine Cholestase machen, Kupfer wird typischerweise mit der Galle ausgeschieden und wenn Sie eine Cholestase haben, staut sich das Kupfer halt zurück. Und dann ist noch ein typischer Befund, dass die Gammaglobuline halt erhöht sind, typischerweise nach etwa 3 bis 4 Wochen. Und da kann man, wenn man sich die Isotypen angeht und feststellen, dass es vor allen Dingen das IgG ist, merken Sie sich also, IgG ist typisch für virale Hepatitiden, aber auch Autoimmunerkrankungen. Und die wichtige Differentialdiagnose, ethylische Genese, die würde sich dadurch auszeichnen, dass das IgA, A wie Alkohol, halt erhöht wäre. Gut, dann sehen wir des Weiteren keine Leukozytose, insbesondere keine Granulozytose. Wenn überhaupt, dann sind die Lymphozyten halt erhöht, weil die Lymphozyten ja die Aufgabe haben, sich mit viralen Erregern auseinanderzusetzen. Und da wäre es, wenn man mit Durchflusszytometrie sich das genauer anguckt, wären es die zytotoxischen T-Lymphozyten oder die natürlichen Killerzellen, die dann prozentual halt erhöht sind. Gut, dann kann man die Entzündung festmachen an verschiedenen Entzündungsmarkern. Da gehe ich jetzt im Detail nicht drauf ein. Allenfalls sei gesagt, dass das IL-6 der empfindlichste Parameter ist, um das zu monitorisieren. So, und die Leberinsuffizienz, die sich gegebenenfalls ausbilden kann, die macht man jetzt an bestimmten Parametern fest, die die Leber halt dem Körper quasi als Serviceleistung zur Verfügung stellt. Das kann sie dann nicht mehr in dem üblichen Umfang und die sind dann halt erniedrigt. Das heißt, die Pseudocholinesterase ist erniedrigt, das Albumin ist erniedrigt, deswegen auch der koloidosmotische Druck und die Leute neigen zur Aszitisbildung und letztendlich ja die Gerinnung kommt durcheinander, das macht man fest an einem Quickwert und verschiedenen Gerinnungsfaktoren, die halt reduziert sind. Und bei all dieser Klinik, wie schnell sich das entwickelt hat, wie die körperliche Untersuchung, was sie für Befunde halt präsentiert hat und auch die bisherigen Laborparameter, wenn Sie die ins Kalkül zielen, können Sie nicht sagen, welche Art von Hepatitis vorliegt, ob es aus einer Hepatitis A, B, C und so weiter halt ist. Dazu müssen Sie speziellere Untersuchungen halt machen und typischerweise macht man das durch sogenannte spezifische Serologie. Das heißt, im Serum des Patienten fahndet man jetzt nach Antigenen, aber insbesondere auch nach Antikörpern. Letztgenannte lassen sich besonders gut halt messen. Und da würde man zunächst mal gucken mit dem IgG, ob das halt, hier ist schon wieder ein Schreibfehler, ich habe da eben noch ein bisschen rum editiert, also in der chronischen Phase das IgG, wenn das halt erhöht ist, dann spricht das dafür, dass die Patienten mal Kontakt gehabt hat. Das wäre dann chronisch nachweisbar, lebenslang in vielen Fällen. Und wenn man hier Befunde halt findet, wie gesagt, das habe ich hier gerade vertauscht, also IgG spricht dafür, dass eine chronische Situation halt vorliegt. Auf jeden Fall, wenn man das nicht ausschließen kann, dass eine Infektion vorliegt, sondern da positive Befunde halt hat, dann macht man im Labor, ausgelöst mehr oder weniger durch die EDV automatisiert, die Bestimmung von IgM führt man durch. Und wenn man das IgM halt positiv findet, dann zeigt das einem auf, dass eine akute, also eine frische Infektion halt vorliegt. Und in vielen Fällen sind die Patienten dann halt auch infektiös. Merken Sie sich also, wenn das IgM positiv ist, das ist ein Frühmarker, zeigt Ihnen eine akute, eine frische Situation halt an. Eine Ausnahme von der Regel gibt es, nicht nur bei Hepatitis B, sondern bei vielen anderen Infektionserkrankungen. Wenn das IgM nicht eindeutig positiv ist, sondern nur schwach positiv ausfällt, dann sind das halt Reaktivierungen. Und während diese Untersuchungen halt Tag und Nacht angeboten werden in den Krankenhäusern und die Laboruntersuchungen selber nur eine Stunde brauchen, nach etwa 2 Stunden haben sie Ergebnisse dann auf der Station und können den Patienten damit versorgen, ist es so, dass diese höherwertigen Untersuchungen, die sogenannten Viruslastuntersuchungen, die werden nur ein- oder zweimal die Woche von auch größeren Krankenhäusern hat durchgeführt. Deswegen kann man sie nicht permanent im 24-7-Format halt anbieten. Und wann macht man diese Viruslastuntersuchung? Da geht es beispielsweise darum, wenn sich jemand gestochen hat, um ganz genau, also sehr viel besser als mit der Serologie, abschätzen zu können, wie hoch ist das Infektionsrisiko, muss man beispielsweise eine Postexpositionsprophylaxe durchführen und weiterführen. Und das andere ist, anhand der Ergebnisse der Viruslastuntersuchung stellt man fest, ob Therapieindikationen gegeben sind. Und wenn man die Therapien durchführt, dann monitorisiert man mit diesen Untersuchungen das Ganze halt auch. Gut, hier so eine Übersichtstabelle zu diesen viralen Erregern A bis E. Wichtig ist vielleicht noch, dass die alle zytopathisch halt wirken, mit Ausnahme vom Hepatitis B-Virus. Da sind es sehr wohl eigene immunologische Komponenten, die die Schädigung machen. Das hat die Leute früher dazu gebracht, dann durch immunsuppressive Therapie, beispielsweise Glukosteroide, Therapieversuche zu machen. Meistens hilft das dem Patienten für einige Zeit. Der Effekt tritt schon am ersten Tag meistens ein, dass die Schwellung zurückgeht, der Patient sich besser fühlt. Aber so nach 3-4 Wochen kippt das Ganze und man hat dann erlebt, dass die Leute sehr häufig dazu neigen, das Ganze chronifiziert halt auszutragen und die werden zu Virusträgern. Macht man also heute nicht mehr, ist die sogenannte Transaminasenkosmetik und wären Kunstfehler, wenn Sie das durchführen würden. Gut, was die Übertragungswege angeht, sehen Sie, dass gerade Hepatitis B, C und das Delta-Virus halt parenteral übertragen werden. Das heißt, wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie sich mit Stichverletzung, Schnittverletzung auch ohne weiteres selber halt anstecken. Und was das Sexuelle angeht, ist es so, dass Hepatitis B sehr viel häufiger sexuell übertragen wird. Das liegt daran, dass die Viruskonzentrationen viel, viel höher sind. Häufig haben wir so Konzentrationen von 500 Millionen Hepatitis B-Viren pro Milliliter, während das bei Hepatitis C nur so 50.000 sind. Das heißt, Hepatitis B ist tausendfach höher konzentriert, was die Viruskonzentration halt angeht. Und deswegen erstaunt es nicht, dass diejenigen in Deutschland, die eine Hepatitis B haben, das zu 65% halt akquiriert haben. Und bei Hepatitis C sind es nur 203%. Sehr wohl sind dann auch die Kinder halt gefährdet. Dann sieht man, dass diese fulminanten, die tödlichen Verläufe Gott sei Dank relativ selten sind. Allerdings gilt das nicht für Schwangere. Das sieht man gerade bei Hepatitis E, dass ja, in den Ländern, in Afrika vor allen Dingen und Asien, wo die jungen Schwangeren das akquirieren, dass die leider zu einem Fünftel dann versterben. Und ich habe das auch mal in Hamburg erlebt, dass jemand, der Hepatitis B hatte, dort eingeliefert wurde und zwei, drei Tage später war die junge Dame, glaube ich 27 Jahre nur alt, dann leider dann schon verstorben. Was Impfungen angeht, sehen Sie, dass es für Hepatitis A und B aktive und passive Impfungen halt gibt. Ja, davon sollten Sie Gebrauch machen. Sie sollten in diese Richtung dann auch fürs Arbeitsleben vorbereitet sein und geschützt sein. Hepatitis C, da versucht man seit vielen, vielen Jahren ganz intensiv ja, Impfstoffe in die Hand zu kriegen. Gelingt allerdings nicht, müssen wir also bis heute darauf verzichten. Das liegt daran, dass die Viren sehr wenig immunogen sind und sich auch immer sehr stark verändern. Und beim Delta-Virus sehen Sie, dass das mit der Impfung hier in Klammern gesetzt ist, dass es da keine Impfung halt gibt. Aber der Punkt ist einfach der, wenn Sie gegen Hepatitis B geimpft sind, geschützt sind, die Hülle vom Hepatitis B-Virus wird halt vom Delta-Virus benötigt und dann sind Sie automatisch auf diese Art und Weise halt geschützt. Gut, kurze Einzelheiten zum Hepatitis A-Virus dann, wenn wir mit dem anfangen. Kleines Virus, sehr resistent, erlebt man sehr häufig auch, dass es im Meerwasser Wochen bis Monate lang gut halt, das also nicht kaputt geht. Und gerade da in Urlaubsländern, wo keine Kläranlagen stehen, wenn Sie da in Restaurants gehen und Fische, Muscheln oder Meeresfrüchte zu sich nehmen, dann sieht man ganz häufig, dass die Leute dann anschließend das Problem haben, dass sie sich mit Hepatitis A halt infiziert haben. Denken Sie immer insbesondere bei Leuten, die aus dem Urlaub zurückkommen, dass das eine wichtige Differentialdiagnostik zum grippalen Infekt halt auch ist. Und dann seien Sie darauf hingewiesen, dass ein großes Problem in vielen Entwicklungsländern, aber auch Urlaubsländern ist die sogenannte Kopfdüngung. Da geht man nämlich so vor, gerade auch in der Türkei ist das der Fall, dass Gemüse und Salate halt mit Dung, mit Fäkalien gedüngt werden und die stammen nicht nur vom Tier, sondern sind auch humanen Ursprungs. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass diese Salate hochgradig kontaminiert sein können. Die können Sie auch nicht irgendwie reinigen in der Küche und deswegen muss es nicht erstaunen, dass Sie in vielen Urlaubsländern, auch wenn Sie in Hotels sind, mit 5 Sternen und dergleichen, dass die Leute zurückkommen, sich trotzdem dort in diesen Ländern mit einer Hepatitis A halt angesteckt haben. Gut, dann ein Hinweis noch darauf, dass man normalerweise bei Impfungen immer einen ziemlich langen Vorlauf braucht, aber gerade bei Hepatitis A ist es halt so, dass man festgestellt hat, da gibt es sowas wie eine Last-Minute-Impfung, das heißt, einen Tag vor einer Urlaubsreise ist es sehr wohl noch adäquat, dass sie sich impfen lassen. Sie werden dann aktiv und passiv geimpft und die passive Komponente, die Antikörper werden zwar abgebaut nach 2-3 Wochen, aber dann ausreichend schnell baut sich die aktive Komponente halt auf. Und auf diese Art und Weise hat man festgestellt, dass die Patienten ganz wesentlich gegen Hepatitis A geschützt werden können. Gut, hier sehen Sie mal, was die Epidemiologie angeht, dass in Entwicklungsländern etwa bis zum Schulalter die Kinder zu 99% infiziert sind. Und hier in Europa sieht das anders aus. Wir in Deutschland liegen etwa auf der Ebene auch hier wie Skandinavien. Merken Sie sich mal, in Ihrem Alter, etwa 20 und ein bisschen älter, hat man Kontakt gehabt zu etwa 10%. Und im Alter von 50 Jahren ist es in Deutschland so, dass etwa 50% der Bevölkerung da mal Kontakt gehabt haben und eine Infektion durchlaufen haben. Gut, die Erreger bei Hepatitis A, die kommen ja nun im Stuhl vor. Der Stuhl ist infektiös und früher hat man deswegen dann die Untersuchung auch im Stuhl durchgeführt. Das ist allerdings dann kritisch für diejenigen, die den Stuhl abnehmen, die ihn bearbeiten. Und die Stuhlmatrix in Abhängigkeit, ob man eine Verstopfung hat oder Durchfall, die ist sehr schwierig, mit der halt im Labor halt umzugehen. Da sind auch viele inhibitorische Faktoren halt drin. Und das heißt, sehr reproduzierbar sind diese Untersuchungen halt nicht, auch nicht besonders empfindlich. Und deswegen hat man sie weitestgehend verlassen. Stattdessen guckt man sich die Befunde halt an im Blut. Da kommen die Viren zwar nicht vor, aber die Antikörper, die vom Körper produziert werden, die haben eine sehr, sehr hohe Konzentration im Körper, aber auch im Blut, typischerweise tausendfach höher als die Antigene. Ja, und dann macht man also Blutuntersuchungen auf Antikörper und das, was man typischerweise als erstes macht, ist, dass man Anti-HIV total untersucht. Da hat die Industrie das so vorbereitet, dass gefahndet wird sowohl nach IgG wie andererseits nach IgM. Der wichtige Antikörper ist eigentlich das IgG, was genauso schnell wie das IgM produziert wird, allerdings auf deutlich höherem Niveau und das lässt sich sehr zuverlässig messen. Bei IgM hat man ein paar messtechnische Probleme. Und wenn Sie in vielen Fällen dann negative Befunde finden, dann ist es so, dass Sie das ausschließen können. Dann kann man sagen, da kann eigentlich keine Hepatitis A halt vorliegen. Finden Sie allerdings positive Befunde, dann macht man halt im Labor eine Stunde später die Untersuchung auf IgM. Und ja, wenn dieser Frühantikörper halt positiv ist, dann weiß man, dass der Patient das frisch erst durchlaufen hat. Das kann ich Jahre schon zurücklegen. Und in vielen Fällen sind diese Patienten dann auch infektiös. Aber nicht immer, die sind potenziell infektiös. Das will ich Ihnen quasi an dieser Grafik hier nochmal kurz darstellen. Wenn sich jemand infiziert hat zum Zeitpunkt 0, nach etwa 4 Wochen fängt er an im Stuhl diese Viren halt auszuscheiden, über etwa einen Monat, über 4 Wochen halt hinweg. Und erst zum Ende dieser Periode, wenn er also kaum noch infektiös ist, dann tauchen die klinischen Symptome, diese grippeartigen Symptome halt auf. Und letztendlich, wenn der Patient einen Ikterus präsentiert, dann sagt man klassischerweise, sind die auch gar nicht mehr infektiös. Da muss man nur noch im Hintergrund gucken, mit wem die vorher halt einen Umgang gehabt haben und wen sie eventuell halt angesteckt haben könnten. Und wenn Sie jetzt den Verdacht haben, dass eine Hepatitis A vorliegt, dann misst man, wie gesagt, das IgG. Das IgG wird genauso schnell wie das IgM produziert, sehr dynamisch. Das ist hier nicht gut illustriert. Das wird häufig 5- bis 10-fach so konzentriert halt produziert. Und dieser Parameter bleibt dann lebenslang positiv, gilt als Seronabe. Und auch bei einer Impfung wäre es allerdings so, dass dieser Parameter halt auftaucht. Da kann man nicht differenzieren, ob es eine Impfung oder ein tatsächlicher Kontakt ist. Und wenn man dann mit das IgM zum Einsatz bringt, sieht man, dass das zwar nicht schneller produziert wird wie das IgG, aber es wird dann rückgekoppelt, zurückgefahren halt und das IgM kommt dann etwa nach 20 Wochen, 24 Wochen wieder unter der Nachweisgrenze zu liegen. Das heißt, wenn Sie IgM halt nachweisen können, dann befinden wir uns in dieser frühen, frischen Phase. Aber wenn Sie genau hingucken, dann ist jedem klar, dass nicht alle dieser Patienten über diese ganze Zeitachse hinweg, dieses Zeitintervall halt infektiös sind, sondern nur diejenigen, die in dieser ganz frühen Phase sind. Man weiß allerdings nicht, wer. Ich würde mal sagen, dass etwa 1/4 der Patienten halt grundsätzlich infektiös sind. Also IgM bedeutet halt akut, bedeutet frisch und potenziell infektiös, aber nicht zwingend. Das sollten Sie sich merken, auch für die Prüfung. IgM hat den anderen Nachteil, dass es relativ häufig nicht nur bei Hepatitis B halt falsch positiv ist. Das heißt, wenn Sie positive Befunde in Händen halten, ganz häufig weiß man nicht, ob das wirklich so wahr ist oder ob da ein Messartefakt sich nur dahinter verbirgt. Da muss man das wiederholen und die Bedingungen der Testdurchführung halt verändern. Das ist nicht einfach, in vielen Fällen nicht ganz einfach. So, Hepatitis B, da haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Genotypen, die man heute mehr und mehr halt sich genauer anguckt, differenziert. Das wird in Zukunft vermutlich dazu führen, dass dann auch unterschiedliche Therapien durchgeführt werden. Dann gibt es eine ganze Reihe von Mutationen bei den Hepatitis B-Viren. Wenn Sie beispielsweise geimpft sind, ist es nicht so, dass Sie keine Hepatitis B-Infektion mehr bekommen könnten, sondern es gibt sogenannte Immun-Escape-Mutanten. Ja, die sind sehr selten, aber immerhin grundsätzlich sind sie da und man könnte sich damit infizieren. Und dann gibt es verschiedene andere Mutationen, die man im Labor halt klären kann, ob sie halt vorliegen, beispielsweise diese HBE-Variante. Und die ist sehr schlecht therapierbar, muss man sagen. Die muss man besonders lange therapieren und leider ist sie auch sehr häufig. Und was die Labormedizin halt leisten kann, ist, dass sie halt hingeht, da in dem Bereich, wo die Medikamente halt ansetzen, gucken kann, ob bestimmte Mutationen vorliegen. Und wenn man das getestet hat, kann man Voraussetzungen darüber machen, welche Medikamente greifen und welche halt nicht greifen und die Therapie halt optimieren. Hier ist mal dargestellt, wenn der Wirt sich in verschiedenen Zuständen befindet, also einen guten Allgemeinzustand und das Immunsystem ist mehr oder weniger gut unterwegs, was das so bedeutet nach Stichverletzungen. Wenn wir also uns stechen bei jemandem, der eine Hepatitis B hat, dann ist es bei gesunden Erwachsenen so, dass das Risiko nur etwa bei 5% liegt. Das sollte Ihre Situation sein. Haben Sie einen Drogensüchtigen vor sich, typischerweise im schlechten Allgemeinzustand, Co-Infektionen haben, die schlechtes Immunsystem, ist das Risiko schon viermal höher. Ja, mit 20% werden Sie dann zum permanenten Virusträger. Und wenn Sie Leute haben, die niereninsuffizient sind, ja, die neigen schon zu 30% dazu, dass sie die Viren nicht eliminieren können. Ja, Niereninsuffiziente, das kann man auch gut bei Impfungen halt sehen, die bauen diese Antikörper auch sehr schlecht auf, zeigen einen sehr schlechten Response, da kann man das quasi dran testen und dran dokumentieren. Und wenn die Leute dann noch beispielsweise transplantiert sind und eine Immunsuppression haben, ja, da wird die Gefahr dann immer größer, dass das Immunsystem das nicht abwehren kann. Mit anderen Worten, sehen Sie zu, dass Ihre Patienten, wo Sie selber in einem guten Zustand sind, dann haben Sie bei Stichverletzungen einfach eine bessere Prognose. Gut, dann hier die klinischen Entwicklungen, die so eine Hepatitis B halt machen kann. Das sollten die Internisten Ihren ausreichend erklärt haben. Ich will dann über die Laborparameter kurz sprechen. Da gibt es einige Antigene, einige Antikörper, die man halt einsetzt und die erlauben es, zunächst mal zu sagen, ist es nur eine Impfung oder ein tatsächlicher Kontakt, ist es akut oder chronisch und sind die Patienten infektiös oder hochinfektiös oder sind sie nicht infektiös. So, das erste wäre mal, was wichtig wäre, das HBS-Antigen, das Surface-Antigen. Ja, daraus besteht die Hülle von diesem Virus und wenn Sie das nachweisen, dann ist das Virus halt im Körper. Und dann geht man davon aus, dass der Patient infektiös ist. Also Nachweis von HBsAg und der Patient ist infektiös. Das HBC-Antigen, das Core-Antigen, das ist besonders wichtig. Das wird in den Leberzellen, Zellkernen halt produziert, in aller sehr, sehr hoher Konzentration. Das kann man da sehr gut nachweisen. Aber es erscheint nicht im Zytoplasma und schon gar nicht im Blut. Deswegen muss man im Routinelabor leider auf diesen Parameter verzichten. Aber ein Vorläufermolekül davon, das HBE-Antigen, das kann man halt gut nachweisen in der klinischen Versorgung. Das entspricht quasi dem HBC-Antigen, ist 4-5 Aminosäuren halt länger, wird deswegen anders prozessiert, erreicht, also wird auch ins Zytoplasma abgegeben und gerät dann auch ins Blut. Und wenn dieses zweite Antigen jetzt nachgewiesen wird, dann wissen Sie, dass der Patient nicht nur infektiös ist, sondern hochinfektiös. Die Viren replizieren sich also, das Virus vermehrt sich. Ja, und der Goldstandard wäre quasi, dass Sie halt die DNA nachweisen. Ja, das ist der einfachste Ansatz im Grunde genommen. Was man nicht macht, ist, dass man die DNA-Polymerase heute noch nachweist. Also, was die Serologie angeht, grundsätzlich zwar drei Antikörper, aber nur zwei davon werden im Routinelabor jetzt verwendet. Aber zu den drei Antikörpern gibt es auf der anderen Seite korrespondierende Antikörper. So. Was wichtig ist, ist hier halt rot dargestellt, der Nachweis der DNA, das wäre der Goldstandard, besser geht es nicht, aber wie gesagt, nicht so hochfrequent steht das Ganze zur Verfügung. Wenn das HBsAg nachgewiesen wird, dann wissen Sie, dass es erstens mal der Patient infektiös ist und es ist ein sehr früher Marker, das sollten Sie sich halt merken, eigentlich der früheste Marker. Wenn das HBe-Antigen zusätzlich nachgewiesen wird, dann ist der Patient nicht nur infektiös, sondern er ist hochinfektiös, das Virus repliziert sich. Und dann kommt als nächstes, wäre anzusprechen, das Anti-HBC. C steht für Core, sollte man sich aber übersetzen als Contact. Wer also diesen Kontaktmarker halt hat, der hat tatsächlich Kontakt gehabt. Das ist dann nie und nimmer eine Impfung. Und dieser Marker bleibt dann lebenslang in Form des IgGs erhalten und gilt als Durchseuchungsmarker. Andererseits wird er auch sehr, sehr früh produziert, eigentlich genauso so früh eigentlich wie das HBsAg. Die haben also kaum zeitliche Unterschiede sind da zu verzeichnen. Also merken Sie sich Durchseuchungsmarker und Frühmarker. Und wenn man den positiv gefunden hat, diesen Kontaktmarker, dann guckt man sich den Isotyp IgM halt an. Wenn man feststellt, dass der nachgewiesen wird, dann weiß man, aha, das muss akut, das muss frisch sein. In vielen Fällen sind die Patienten halt infektiös. Ausnahme wären die Reaktivierungen. Da haben wir dann für das IgM keine positiven Befunde, sondern nur schwach positive oder auch grenzwertige Befunde. Und das spricht für Reaktivierung. Und der zweite Antikörper, der dann nachgewiesen werden kann, das ist das Anti-HBE. Das ist eigentlich noch der unwichtigste Antikörper. Aber wenn der nachweisbar ist, kurz vorher wurde das HBE-Antigen halt neutralisiert, konnte nicht mehr nachgewiesen werden. Und je früher das passiert, man bezeichnet das auch als den ersten Schritt der Serokonversion, desto stärker ist das Immunsystem, desto besser die Prognose. Mit anderen Worten, Anti-HBE, je früher es erscheint, desto besser die Prognose. Das sollten Sie sich merken. Und der wichtigste Antikörper, das ist das Anti-HBs. S steht ja für Surface, sollten Sie sich allerdings als Schutz halt merken, wer diesen Schutzantikörper hat, der ist geschützt im einfachsten Fall, wenn sie eine Impfung halt durchlaufen haben oder aber auch, wenn eine tatsächliche Infektion stattgefunden hat und das Immunsystem hat diesen Schutzantikörper produziert, dann ist der Patient, gilt als geheilt, er hat eine sogenannte plastische Seronarbe und er ist dann nicht mehr infektiös. Wenn Anti-HBS isoliert vorliegt, dann ist klar, dann, und der Kontaktmarker negativ ist, dann haben Sie es mit der Impfung zu tun. Andererseits gibt es neben diesem isolierten Anti-HBS-Zustand auch den isolierten Anti-HBC-Zustand. Da hat also jemand Kontakt gehabt, das sieht man daran, dass der Kontaktmarker halt positiv ist, aber das HBS-AG wird vermisst und auch das Anti-HBS. Und früher hat man gedacht, diese Patienten seien nicht infektiös in der Transfusionsmedizin und der Organtransplantation dann diese Materialien verwendet. Und als man mit PCR-Untersuchungen das mal untersucht hat, weil es alle möglichen Ansteckungen halt gegeben hat, hat man festgestellt, bei etwa 40%, aber je empfindlicher die PCR-Verfahren sind, desto mehr weist man das nach, haben diese Patienten halt diese Viren doch im Blut. Woran liegt das? Also jemand hat Kontakt gehabt, das HBS und der Schutzantikörper wird dann vom Körper auch produziert, aber gerade in der Menge, dass das HBS-Antigen halt neutralisiert wird, das heißt, die liegen in etwa in äquimolaren Mengen vor, dadurch kann man das nicht mehr nachweisen, aber wenn die Leute einen leichten Schnupfen oder ähnliches haben, das Immunsystem ein bisschen schwächer unterwegs ist, haben sie dann auch sofort höhere Viruskonzentrationen. Das heißt, diese Blutprodukte beispielsweise sind hochgefährlich, andererseits, wenn sie stechen sollten, die Viruskonzentrationen für das Hepatitis B-Virus sind sehr gering, die Gefahr ist also nicht so groß, als wenn die Antigene halt nachgewiesen werden. Hier nochmal für Sie dargestellt, drei Zustände, die wir auch in den Prüfungen immer abfragen, was die serologischen Konstellationen angeht, die darauf hinweisen, dass ein Patient infektiös ist. Erstens sollten Sie sich merken, wenn das HBS-AG positiv ist, dann ist der Patient infektiös. Ist das HBS-AG und das HBE-Antigen positiv, dann sind die Patienten hochinfektiös. Und wenn Sie diesen isolierten Anti-HBC-Zustand haben, dass Anti-HBC nur positiv ist, das war das, was ich gerade als letztes noch erläutert hatte, dann sind die potenziell infektiös, etwa 40% haben doch signifikante Viruskonzentrationen halt im Blut. Hier sehen Sie den zeitlichen Verlauf dieser Parameter nochmal, sollten sich zur Prüfung auch nochmal ansehen. Als erstes also typischerweise wird das HBS-Antigen nachgewiesen, allerdings nur bei 90% der Patienten. Es ist so, dass diejenigen, die ein sehr starkes Immunsystem haben, da wird das HBS-Antigen vermisst, stattdessen präsentieren die aber das Anti-HBC, diesen Kontaktmarker. Und deswegen in der Routineversorgung vor Operationen beispielsweise bestimmt man nie singulär nur das HBS-AG, sondern immer zusätzlich auch das Anti-HBC, um da keine diagnostische Lücke zu verursachen. Das nächste, was nachgewiesen werden kann, ist das HBE-Antigen und wenn das dann halt nicht mehr nachweisbar wird, kurze Zeit später ist das Anti-HBE zu finden. Das ist der erste Schritt der Serokonversion. Je früher das auftritt, ja, desto besser die Prognose des Patienten. Der zweite Schritt der Serokonversion wäre das Verschwinden vom HBS-AG und das Auftauchen des Schutzantikörpers von diesem Anti-HBS. Und dann sollten Sie noch darauf hingewiesen werden, dass diese Antikörper, die man hier in der Diagnostik einsetzt, auf die man sich verlässt, und bei einigen Erregern wie der Hepatitis C oder bei HIV hat man auch nur einen einzigen Antikörper, den man diagnostisch einsetzen kann. Die sind halt unter bestimmten klinischen Bedingungen gar nicht existent. Wenn halt Produktionsschwächen da sind, angeborene oder erworbene Immuninsuffizienz, Immunsuppression durch bestimmte Medikamente oder zytostatische Therapie, dann werden die nicht produziert. Oder aber sie gehen verloren bei einer unselektiven Proteinurie, ja, oder bei bestimmten Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Und dann, wenn sie halt nicht produziert werden oder verloren gehen, dann produzieren sie natürlich falsch negative Ergebnisse. Das ist eine große Gefahr, das bedenken viele nicht. Und um da sich abzusichern, sollten sie dann immer mal die Eiweißelektrophorese sich angucken und gucken, ob die Immunglobuline noch produziert werden oder aber sie bestimmen sie doch unmittelbar im Labor. Und wenn sie sich nicht mehr nachweisen lassen, dann, wie gesagt, ist die Gefahr groß, dass sie bei vielen dieser Untersuchungen falsch negative Ergebnisse halt produzieren. Gut, hier haben Sie mal ein Beispiel einer chronischen Hepatitis B. Wir sehen, die DNA lässt sich nachweisen. In Abhängigkeit, ob das infektiös oder hochinfektiös ist, werden Sie ein oder zwei Antigene halt finden und dementsprechend auch die korrespondierenden Antikörper. Und um zu klären, ob es akut oder chronisch ist, bestimmt man ja das IgM. Und bei einer chronischen Situation muss das IgM natürlich negativ sein, so wie das hier auch dann dargestellt ist. Gut, hier hätten Sie eine Befundkonstellation, die wir relativ häufig sehen, wenn das nämlich ausgeheilt ist bei einem guten Immunsystem. Wir sehen dann, dass der Patient tatsächlich Kontakt gehabt hat am Anti-HBC. Gut, das ist der Kontaktmarker. Der Schutzantikörper konnte allerdings produziert werden. Immunsystem ist also stark und dementsprechend kann man keine Antigene nachweisen. Man reduziert sich darauf, das HBS-Antigen halt zu bestimmen. Das wäre eine klassische Seronarbe. Diese Patienten gelten als geheilt, sind nicht infektiös, können also beispielsweise auch im OP wieder arbeiten gehen. Hier haben Sie eine Befundkonstellation, wie sie bei Ihnen vorliegen sollte. Sie haben das Anti-HBS bei einer Impfung, was positiv ist. Das sollte größer sein als 100, was hier der Fall ist, sodass man mit diesem Impferfolg sehr zufrieden sein kann. Und dass es kein tatsächlicher Kontakt gewesen ist, das sieht man daran, dass das Anti-HBC, der Kontaktantikörper, halt negativ ist. Also typische Situation einer Impfung, Sie haben isoliert das Anti-HBS halt positiv. Wenn Sie gucken wollen, wie gut der Titer ist, machen Sie das Ganze auf quantitativer Basis und berichten die Befunde. Das Delta-Virus, was hat es damit auf sich? Das findet man relativ häufig in Mittelmeer-Anrainerstaaten, vor allen Dingen in Süditalien ist es recht häufig. Ist ein inkomplettes Virus, hat keine eigene Hülle, deswegen wird es auch als nacktes Virus bezeichnet. Und es muss die Hülle vom Hepatitis B-Virus halt benutzen. Und nur wenn das HBsAg nachgewiesen werden kann, dann macht es Sinn, auf das Delta-Virus halt auch zu fahnden. Und dann gibt es zwei klinische Manifestationsformen. Wenn jemand halt zur selben Zeit eine Hepatitis B und das Delta-Virus halt akquiriert, man spricht von einer Simultaninfektion. Das ist noch recht harmlos, meistens Heilung, unproblematischer Verlauf. Das liegt daran, dass die Leber nicht vorgeschädigt ist und kein HBsAg im Überschuss zur Verfügung stellt. Und ganz schlecht sieht es allerdings aus, wenn gerade bei Drogensüchtigen sogenannte Superinfektionen halt vorliegen. Da ist es dann halt so, dass die Leber schon vorgeschädigt ist, das HBsAg liegt in Hülle und Fülle halt vor und das führt dazu, dass das dann sehr fulminante Verläufe sind, die häufig tödlich halt enden. So, Hepatitis C, noch drei Folien, glaube ich, dazu. In den Lehrbüchern steht, dass wir hier in Deutschland nur eine Inzidenz von 0,4% haben. Die neueren Zahlen, beispielsweise aus Berlin, aus der Charité, deuten allerdings darauf hin, dass die Erkrankungs- oder Infektionsrate deutlich höher ist, dass sie bei 2% liegt. Die meisten sind auch unerkannt, die Patienten, die davon betroffen sind. Es gibt verschiedene Subtypen, gerade dieser Typus 1, der relativ häufig ist, der ist sehr hartnäckig, den muss man ein ganzes Jahr lang therapieren. Bei den anderen braucht man die Therapie, wenn man sie dann therapiert, die Patienten nur etwa ein halbes Jahr halt durchzuführen. Und das zu diesem Punkt. Sie sehen, dass die Hepatitis C dann sehr viele Komplikationen macht. Sie ist also verantwortlich für die Entstehung von chronischen Hepatitiden, von Leberzellkarzinomen, von zirrhotischen Entwicklungen, von Leberinsuffizienz und was Lebertransplantationen angeht. Ja, dieses Kollektiv speist sich zu 30% aus den Patienten, die eine Hepatitis C halt haben. Und unklar ist in einigen Fällen, etwa 45% in Deutschland, die Situation, wie die Leute das erworben haben. Und da ist der Verdacht, den die Experten, die Virologen aussprechen, der, dass da ganz viel beim Zahnarzt heutzutage auch in Deutschland noch schiefläuft. Ja, also Vorsicht. So, Diagnostik von Hepatitis C. Wir haben nur einen einzelnen Antikörper, das Anti-HCV. Der entwickelt sich häufig erst nach 6 Monaten. Da haben wir eine sehr unbefriedigende diagnostische Lücke. Wenn wir positive Befunde für Anti-HCV haben, dann wissen wir, dass jemand Kontakt gehabt haben, können aber nicht sagen, ob er infektiös ist oder nicht. Wir haben da keine Antigene zur Verfügung. Wir wissen aber aus der Statistik, dass 80% von denen Virusträger sind, das Virus selber nicht eliminieren können. Und was auch nicht möglich ist bei Hepatitis C, ist zu sagen, ob es akut oder chronisch ist. Also einen IgM-Antikörper haben wir halt nicht. Und wir sehen relativ häufig halt falsch positive Resultate bei Hepatitis C, gerade bei Patienten, die auf einer Intensivstation liegen, ganz häufig, und das irritiert natürlich dann alle sehr stark, aber auch bei Autoimmunprozessen, Leber- oder Niereninsuffizienz und in Schwangerschaften. Relativ häufig wird das beobachtet und dann muss man sogenannte Immunoblots halt durchführen, um das aufzuklären. Diese Immunoblots sind halt optimiert auf Spezifität Virus Hepatitis C, aber leider versagen die auch häufig und ambivalente Befunde kommen dabei nur raus. Und dann muss man versuchen, weitere Klärungen zu schaffen, indem man halt einen RNA-Nachweis macht. Okay, dann wie verläuft das jetzt mit diesen Laborparametern, wenn also eine akute Hepatitis C vorliegt? Das erste prinzipiell, auch wenn Sie sich gestochen haben, was positiv wird und Ihnen zeigt, ob sich eventuell angesteckt hat, das wäre die Viruslastuntersuchung mit PCR-Methoden. Da kann man eventuell schon nach 4 Wochen, nach 8 Wochen positive Befunde aufzeigen, würde die Betroffenen dann halt auch therapieren. Relativ spät entstehen dann oder können dann Transaminasen nachgewiesen werden, noch später die Klinik. Und wie gesagt, der Antikörper, das Anti-HCV, häufig erst nach 6 Monaten wird er positiv, also sehr große diagnostische Lücke, die man da zu beklagen hat. Und bei der chronischen Hepatitis sieht es dann so aus, dass die Patienten immer wieder mal ein, zwei Mal im Jahr klinische Symptome haben, begleitet von Anstiegen, Veränderungen der Transaminasen. Und wenn man dann hingeht und Viruslastuntersuchungen macht, dann wird man in vielen Fällen das zwar aufzeigen können. Sie sollten aber wissen, dass bei Hepatitis C die Viruslasten häufig nicht besonders hoch sind und die Viren sehr wohl immer wieder unter die Nachweisgrenze halt absacken. Das heißt, wenn Sie einzelne Messungen nur durchgeführt haben, bezüglich von Hepatitis C mit PCR-Methoden, dann reicht das nicht. Sie müssen wiederholt, nämlich dreimal hintereinander aufgezeigt haben, dass negative Befunde vorliegen, um eine chronische Hepatitis C-Infektion halt ausschließen zu können. Und das Ganze spielt auch eine Rolle, wenn Leute therapiert werden. Wenn Leute also therapiert werden und erfolgreich die Therapie verlaufen ist und sie nach der Therapie keine Viruslast mehr nachweisen können, dann sind die Forderungen die, dass man das nach 6 Monaten unbedingt nochmal zu kontrollieren hat, weil viele dieser Patienten dann nach einiger Zeit doch wieder Viren sich im Blut nachweisen lassen und einen Relapse haben. Also Vorsicht mit diesen PCR-Methoden, Nachweisempfindlichkeit immer noch nicht ausreichend und Sie müssen wiederholt das Ganze halt kontrollieren. Gut, das wäre es, was ich Ihnen heute habe vortragen wollen. Zur Prüfung gucken Sie sich hier diese Marker und was wir da rot ausgearbeitet haben, besonders gut halt an und auch diese zeitlichen Verläufe sind von Bedeutung. Okay, das wäre es dann für heute. Besten Dank.